Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Hallo Tobi.
Einen wunderschönen guten Abend, Thomas. Hallöchen, da sind wir mal wieder.
Aus der dunklen Pfalz.
Aus dem dunklen Südniedersachsen.
Ich wollte schon sagen, aus dem dunklen Wald.
Nee, ich wohne vor dem Wald. Es sind noch ein paar Meter, bis ich im Wald bin.
Ja, aber das ist ja wie bei mir. Kannst du im Prinzip kannst du spucken, ja, ein bisschen bald.
Na gut, da muss ich noch ein bisschen trainieren. also mit Rückenwind geht das.
Genau. Kein Strafzettel irgendwie aus dem Weg gegangen. Hauptsache, ich bin hier und kann mit dir aufnehmen.
Alles für den Club, alles für den Dackel.
Ich wollte gerade sagen, alles, wenn dann alles für den Dackel, genau.
Aber wir wollten uns doch nicht mit so viel Off-Topic-Themen.
Ach so, ja, genau, wir müssen Gas geben.
Beschäftigen. Ganz viel Gas geben. Genau. Und wir sollten das Thema Astrologie vermeiden.
Komm mir auf.
Ja, in der letzten Sendung haben wir uns ein paar Kommentare eingetreten, die waren jetzt nicht so gut.
Ja, also man kann es keinem recht machen.
Das hat dem Seelenwohl nicht so gut getan. Ja. Der geschundenen Podcaster-Seele hat das doch sehr weh getan. Und dabei habe ich doch nur gesagt, es ist nichts für mich. Jeder so, wie er mag. Das war doch noch nicht einmal polarisierend.
Ich weiß gar nicht, ob wir das so gesagt haben.
Aber ich glaube, der Podcast-Titel war auch ein bisschen, es war so ein Honeypot. Da stand drin Astro-Café. Das war nicht gut.
Machst du wie heute hier so teilweise die Clickbait-Überschriften in Bezug auf Microsoft und den Mac Mini?
Von den werten Kollegen der Computerbild oder wie?
Zum Beispiel.
Sind ja in Clickbait ganz gut, ja.
Da war so viel Clickbait heute, auch gerade bei dem Thema. Das ist unglaublich, ja. Aber egal.
Aber ich meine, man sollte doch
über Microsoft reden.
Man sollte doch gestandenen Technikjournalisten, ich hoffe, man hört die Ironie, den Unterschied zwischen einem vollwertigen Mac und zwischen einem Thin-Client, dass sie diesen Unterschied erkennen. Das sollte man doch voraussetzen.
Ja, der Artikel war ja auch wieder ganz anders geschrieben. Also was heißt ganz, aber der war ja auch wieder relativ vernünftig für die Verhältnisse halt geschrieben. Aber wie gesagt, immer diese Clickbait-Überschriften, das geht mir so auf den Sack. Ich habe so viele Blogs bei mir auch aus dem Abo rausgeschmissen, weil ich das einfach nicht mehr lesen will. Und mir das, wie gesagt, richtig auf die Nerven geht, aber du kommst ja nirgends mehr irgendwo dran vorbei, ja?
Ja, ich meine, es fangen mittlerweile auch die vor einigen Jahren noch sehr seriös unterwegs waren, die fangen auch an, solche Clickbait-Überschriften zu verwenden. Also das wird immer schlimmer.
Kannst du gar nichts mehr lesen, ja?
Ja, weil kannst du gar nichts mehr lesen. Weil ich gehe davon aus, die müssen sich halt auch mitmachen mit dem Hype.
Das Problem ist, ich wollte gerade sagen, weil wenn es alle machen, okay, das macht es nicht richtiger, weil alle vom Dach springen.
Ja, will, eben.
Okay, aber es wird halt schwer, irgendwo in der Masse noch Klicks zu generieren, wenn alle anderen halt mit solchen Methoden arbeiten. Ja, es wird halt echt schwierig. Und sind wir ja mal ehrlich, gerade im Online-Geschäft, die Klicks sind halt die Währung, ja.
Sicherlich, wenn du von Werbeeinnahmen abhängig bist, ist das die Währung, klar, logisch, das ist so.
Ja. Du musst ja die Seitenbesuchszahlen und die Verweildauer und was weiß ich, ja, und vor allem das Click-in und das Out und das Weiter und ach, das ist so schlimm. Wenn ich mal denke, dass ich mich vor Jahren auch mit dem Thema SOE beschäftigt, da hätte ich keine Lust mehr drauf, wenn ich da irgendwie beruflich mit zu tun hätte.
Es ist anstrengend.
Ja, ich habe ja auch privat schon für diverse Projekte mal mit SOE gearbeitet. Es macht doch keinen Spaß mehr.
Ja. Wir sind ja eines der letzten Podcaster, die noch auf Native Advertising Host-Read setzen sozusagen. Das ist ja auch noch eine Lücke im Podcast-Bereich, die Lücke, die wird immer kleiner und irgendwann ist die Lücke auch weg, weil davon.
Ist klar. Wobei, es gibt Werbepartner oder halt Unternehmen, die da auch durchaus Wert drauf legen. Es ist halt immer die Frage, inwieweit auch die sich dann wieder dem Vorproduzierten und dann hast du einheitlich und kannst halt auch wieder, je nachdem, wo du halt schaltest, das eventuell auch wieder vergleichen, weil du hast überall ja dasselbe Jingle zum Beispiel im Einsatz. Aber ja, es gibt Gott sei Dank auch welche, die halt noch Wert drauf legen, aber die halt auch gerne sowas machen, ja, wie wir es machen in der Regel.
Ja.
Von daher, solange das noch da ist, schön. Ansonsten müssen wir halt auch gucken. Aber wo du gesagt hast, hier gerade Werbung im Podcast, das wird die letzten Wochen, ist ja immer mal wieder bei mir in der Bubble Spotify.
Als Werbepartner?
Nicht als Werbepartner, sondern auf die eingeschlagen wird, weil im Podcast Werbung läuft. Und ich zahle doch für Spotify Premium. Und wo ich dann auch immer sage, sorry, aber du zahlst für Spotify Premium Musik. Podcasts sind da außen vor. Das hat damit nichts zu tun.
Richtig, ja.
Und dann ist das halt 99%, ja, obwohl es ist wahrscheinlich mittlerweile weniger, aber ein großer Anteil wird ja von den Podcasts direkt im selbst geschaltet, beziehungsweise gemacht, die Werbung. Spotify bietet auf der Plattform ja auch dieses, bietet ja die Möglichkeit auch an, eigene Werbung oder Spotify Werbung in die Podcasts zu übernehmen. Aber das ist, glaube ich, nach wie vor noch ein recht, zumindest mal bei den bekannteren Podcasts, ein recht kleiner Anteil, die das machen. Da wird halt gerade bei den schönen und reichen, bei den schönen und bekannten, wollte ich sagen, Podcasts, dann wird ja doch gerade viel selbst noch gemacht, beziehungsweise über die Agentur. Und aber wie gesagt, da sind viele, die sich momentan über Spotify beschweren. Ich weiß nicht, wo es auf einmal herkommt. Das war die ganze Zeit eigentlich okay und jetzt auf einmal.
Ja.
Immer mal wieder halt hier so ein Beitrag mit Ellen, vielen Kommentaren, dann auch wieder, ja, wo ich dann auch sage, Freunde, das ist Spotify Music, ja, was du abonniert hast.
Ja, komischerweise, ich höre einen Podcast über Spotify, weil er dort halt nur exklusiv ausgespielt wird.
0,0.
Ja, okay. Und da ist gar keine Werbung drin, den ich konsumiere, den Podcast. Also,
auch gut. Aber ich bin ja eh von Content, der exklusiv auf Plattformen zu haben, ist kein großer Freund.
Das ärgert mich im Streaming schon.
Videoplattformen etc. Das ärgert mich da ja schon unheimlich. Ja, da war man eigentlich froh am Anfang über Netflix. Ja, und mittlerweile hat ja jeder Hinz und Kunst seinen eigenen Streamingdienst. Das ärgert mich da ja schon groß. Aber gerade Podcasts.
Ja. Das ist ein zweischneidiges Schwert, exklusive Plattformen.
Da ich meine, gibt es von mir keinen Support, wer da irgendwo exklusiv unterwegs ist.
Sehe ich
genau schön für so, dich. Ja. Gerade wenn du das professionell machst und da von der Plattform vielleicht eingekauft wurdest, alles okay, ja, kann ich verstehen. Je nachdem, wie viele Nullen da vom Komma sind, würde ich mich vielleicht auch überreden lassen. Aber in der, sagen wir mal so, ja, solange da nicht wirklich einer hier wirklich Millionenbeträge auf den Tisch haut, ja, was ja nicht vorkommen wird,
ja.
Ich bin der Meinung, das muss ich nicht supporten. Ja.
Das ist richtig, ja. Obwohl wir natürlich auch auf Spotify vertreten sind.
Das ja, klar. Aber wir sind ja
überall.
Frei, überall, RSS, ja, kannst du uns abonnieren in dem Podcatcher deiner Wahl.
Ja.
Von mir aus auch über ein Web, ja, wenn du kannst, ja, du musst ja auch nicht irgendwie über ein iPhone machen oder über ein Android oder über was sonst was, ja, sondern du kannst den RSS-Feed irgendwo reinwerfen und das war's, ja. Wir sind ja auch nicht hinter Patreon oder so oder hinter Steady, sind wir ja auch nicht.
Ja.
Von daher,
ja, das ist richtig.
Okay, aber genug dazu.
Gut.
Genug dazu. Ist mir gerade nur eingefallen.
Aber wie gesagt, die Einstellung, die teile ich mit dir, Exklusivität, gerade im Podcast-Bereich, halte ich für nicht schön. Und das steht ja auch irgendwo gegen den Urgedanken vom Podcasting, wie es früher einmal war. Ne? Aber gut, das.
Ja, auch gerade die Unterstützung von einem offenen Format wie RSS.
Genau.
Ja. Und dann packst du sowas alle. Ich finde es teilweise schon schwierig, wenn es hinter eine Paywall gesteckt wird.
Ja, ist also natürlich. Also
exklusiver Content wieder hinter eine Paywall, ich kann es verstehen, weil du willst ja auch hier irgendwo einen Mehrwert bieten.
Mhm.
Wenn jemand zahlt, soll er auch was, wie gesagt, an Mehrwert bekommen, sei es jetzt ein zusätzliches Format, keine Werbung, was auch immer.
Ja.
Und du willst natürlich einen Anreiz bieten, dass jemand das Abo überhaupt abschließt. dass er dich über Patreon, über Steady, über PayPal, was weiß ich was, ja, halt unterstützt. Da willst du ja auch ein Incentive halt bieten und die Leute da halt Flasche zu bringen, dass sie dir halt ein paar Euro im Monat in den Topf werfen. Aber auch da gibt's Formate, die exklusiv ja mit einem Podcast, wie gesagt, sich hinter Patreon oder so zum Beispiel dann in Anführungszeichen verstecken, finde ich auch schon wieder ein bisschen schwierig. Eben geht gerade mein Monitor in den Schlaf. Bist du noch da?
Ich bin noch da, ich höre dich noch.
Ja, sehr schön. Ja. Ich habe vergessen, hier das einzustellen, dass er nicht in der Monitor nicht in den Schlaf geht. Das kommt davon, wenn man hier von der Straße direkt ans Mikro springt.
Von der Straße ans Mikrofon, ja.
Ja, genau. Das klingt jetzt auch wieder ein bisschen. Ich bin jung und brauche, nee, ich bin alt und brauche das Geld.
So. Ich weiß jetzt gar nicht, warum mir, da geht mir irgendein Songtitel von Westernhagen durch den Kopf.
Oh, okay.
Aber irgendwas mit Straße war da, aber okay, ich habe es auch jetzt wieder vergessen. Schon lange her. War einer seiner früheren Hits. Ja gut, aber lass uns jetzt nicht noch länger über das Thema Podcast sprechen.
Genau.
Das ist ein bisschen zu meta, das Thema. Interessiert wahrscheinlich auch die meisten Hörerinnen und Hörer nicht so sehr.
Ja.
Gut.
Gut, fangen wir doch mal an.
Fangen wir mit einem leichten kleinen Thema an. Fangen wir an, was Apple uns jetzt wieder wegnimmt. Und sie nehmen uns einen Lightning-Adapter weg, nämlich den Lightning 3,5 mm. Also von Lightning auf 3,5 mm ganz langsam Klinkeradapter weg. Der wird jetzt höchstwahrscheinlich aus dem Sortiment genommen, weil in Deutschland ist er mittlerweile nicht mehr verfügbar, auch in verschiedenen anderen Ländern nicht mehr. Die einzigen Länder, die das Ding noch im Sortiment haben, ist Frankreich, Dänemark und Norwegen.
Ja, ich bin mal gespannt, wann die Earpods mit Klinke rausfallen. Die waren teilweise auch schon sehr schwierig zu bekommen.
Und die USB-C-Dinger sind ja auch nur noch ganz, ganz selten noch zu bekommen. Also bei Amazon sind sie ab und zu mal drin. Ich vermute auch, dass die USB-C-Dinger irgendwann rausfallen werden. Da habe ich mich auch noch mit eingedeckt. Ja, das war ja vor ein paar Wochen das Gerücht, dass USB-C-Earpods auch rausfallen werden. Ja, ich denke, Apple wird langfristig nur noch auf AirPods gehen, wireless, logischerweise. Gut. Apple wird
Ich war ja immer ein großer Freund von den Klinke, weil die kann ich halt auch mit anderen Devices, die Klinke haben, noch benutzen.
Genau.
Man muss ja auch mal überlegen, der Lightning-Adapter oder Lightning auf 3,5 war ja auch mal bei einem iPhone dabei.
Beim iPhone 7, genau.
Das weiß ich jetzt nicht mehr. Ich weiß nur, dass ich mal einen in der Kiste hatte.
Ja, iPhone 7, wo das iPhone 7 eingeführt worden ist, das war auch das erste Gerät, wo der Klinkenstecker weggefallen ist und da gab es den Lightning auf Klinkadapter serienmäßig mit dabei.
Und wie gesagt, ich war eigentlich immer ein ganz großer Freund von den AirPods mit Klinke, habe aber jetzt auch mir einen nochmal mit Lightning gekauft, als ich neue gebraucht habe und bereue es im Prinzip, weil die kannst du ja wirklich mit nichts anderem nutzen. Ja.
Ja, spätestens bei deinem nächsten Telefon ist das Ding
unbrauchbar. Das auch, ja. Wobei, ob die so lange überlegen, weiß ich jetzt auch nicht, weil ich benutze sie ja auch im Bett. Also wenn ich mal was höre zum Einschlafen oder halt noch im Bett höre und dabei einschlafe, habe ich ja auch die, weil da mit AirPods, die werden wahrscheinlich schneller verloren. Oder müsste ich erstmal am nächsten Morgen stundenlang suchen, bis ich die wieder gefunden hätte. Mhm. Bei den Kabeln wickelst du dich mal drin ein, wenn es schlecht geht.
Und irgendwann liegst du erdrosselt im Bett.
Ja, genau. Und dann soll mal die Frau erklären, dass sie es nicht war.
So ist es.
Ja.
Und daraus können wir denn einen True Crime Podcast machen.
Ja, genau.
Beziehungsweise
du, weil ich bin ja dann nicht mehr da.
Ja, das stimmt. Okay. Aber das scheint auch so das Einzige zu sein, wo man in der breiten Masse noch mit Erfolg hat. Aber nein.
Wir sind schon wieder beim Podcast-Thema.
Ja, wir gehen jetzt nicht wieder zurück. Nee, mir ist da gerade die Apple-Chart-Auswertung oder die beliebtesten Podcasts die in Deutschland für 2024 durch den Kopf gegangen. Und da waren ganz, ganz viele hochglanzpolierte True Crime Podcasts dabei. Und da habe ich auch noch gedacht, meine Güte.
Ja, okay, mit dem Erfolg der ersten Formate in den Staaten ist das ja auch dann rüber zu uns geschwappt, auch die ganzen Fernsehformate.
Ja, ja.
Du kannst da ja, es gibt ja so viel auch Fernsehformate mittlerweile, auch deutsche Produktionen, die sich um das Thema halt drehen. Teilweise finde ich es schon sehr interessant, aber da ist halt auch viel dabei, was wen es interessiert, okay, aber
es ist halt zu viel Content in dem Bereich, finde ich. Und es ist natürlich auch sehr kompliziert, sich dann die Perlen da rauszusuchen aus dieser schieren Menge von True Crime Podcasts. Ja. Aber okay.
Da brauchst du halt einen guten Aufhänger, beziehungsweise ein gutes Thema, was vielleicht auch bekannt ist oder Interesse halt irgendwo wecken kann.
Ja.
Oder halt nochmal auch einen Namen, ja, der hinter dem Podcast steht.
Ja.
Das macht die Sache halt einfacher.
Ja, ja, richtig. Das ist korrekt. Das ist wahr. Gut. Kommen wir zur
zweiten. Aber jetzt hatten wir kommen schon jetzt, wieder.
Kommen wir zur zweiten Sache, die Apple uns wegnimmt, nämlich das Reparaturprogramm für die Butterfly-Tastaturen. Und das ist jetzt ausgelaufen. Da wird jetzt nichts mehr repariert. Nach 6,5 Jahren Reparaturprogramm ist das jetzt nicht mehr verfügbar. Wir erinnern uns an die Butterfly-Tastatur, die wurde wann wurde die denn eingeführt? Das habe ich mir jetzt gar nicht notiert. Im März 2015 kam die Butterfly-Tastatur, nicht 2025. Deswegen komme ich durcheinander mit meinen falschen Notizen. Das ist ganz schlecht, wenn man im Halbschlaf seine Notizen ins Dokument reinschreibt. Und im Juni 2018 startete das Reparaturprogramm. Mhm. Und jetzt ist es halt ausgelaufen. Und ab 2019, im November 2019, gab es dann wieder die erste Scherentastatur. Ja, man sieht, die Butterfly-Tastatur war ein Riesenerfolg. Ja, na gut.
Ja, vor allem, man hat ja wirklich versucht, noch irgendwie die Probleme, die es gab, zu fixen. Ja, man hat da ja quasi, ich glaube, zwei, beziehungsweise die Original plus zwei Revisionen gab es ja bei der Butterfly-Tastatur.
Ja.
Aber so richtig gefruchtet hat das Ganze leider nicht, ja.
Ja.
Weil die Technik an sich war schon sehr interessant, aber hat geschwächelt, ja.
Also ich bin da nie mit warm geworden, auch wenn die Technik funktioniert hätte, einwandfrei war der Key Travel war sehr, sehr klein, die Geräusche waren
ja
sehr schlecht. Also,
aber das hast du ja heute generell, das hast du ja bei sehr vielen Tastaturen, auch gerade wenn du mal in den mechanischen Bereich gehst und die ganzen unterschiedlichen Switches, die es für die Keys gibt, da kannst du oder da musst du auch gucken, was liegt dir, was liegt dir nicht.
Ja,
bei aber Cherry-Tastaturen zum Beispiel oder Cherry-Switches gibt es eigentlich keine, mit der ich nicht zurechtkomme. Dann kannst du, mein Gott, wenn du mal guckst, die ganzen Dämpfer, die du noch nachrüsten oder umrüsten kannst, da kannst du schon viel machen. Klar, aber gerade wenn es um Notebooks geht oder so, nicht alle Tastaturen, die draußen am Markt sind, finde ich das auch so prickelnd, ja.
Ja, aber der Key Travel war wirklich super gering. Also da ist er ja von der aktuellen Tastatur, also von der aktuellen Scherentastatur, kilometerweit sozusagen. Also das war nicht schön. Das war gar nicht schön.
Wobei mit den Gerüchten, dass die Geräte wieder dünner werden sollen, bin ich mal gespannt, ob sich schon an der Tastatur auch was tut.
Also ich glaube nicht, dass sie die Tastatur noch einmal anfassen werden. Das glaube ich nicht. Da haben sie so
eine Technik nur flacher?
So ein Shitstorm gehabt. Ja, gut. Mit der gleichen Technik nur flacher, wenn das möglich ist, okay, aber
ja, das Problem ist halt wieder, wenn es halt zu Lasten des Travels geht. Weil du willst ja einen gewissen Weg haben, damit du ja auch das vom Gefühl her beim Schreiben genau das Feedback hast. Und da wird es natürlich mit weniger Travel auch schon wieder schwierig. Das ist die Frage, wie fühlt es dann noch an? Wie ist der Widerstand? Geräusch jetzt weniger bei mir, aber wie fühlt es halt an? Deswegen, ich bin auch ich hatte es ja glaube ich schon mal gesagt, meine mechanische Tastatur, die ich hier habe, hat ja Linear-Switches. Da bin ich mit der Art von Switch, die da verbaut ist, auch noch nicht so ganz warm geworden. Das ist immer noch so ein, die ist zwar gut, und ich habe mich zwar mittlerweile dran gewöhnt, aber so das richtige Gefühl ist es jetzt auch noch nicht. Ja. Aber ja, mein Gott, Tastaturen, da könnte man
ja
lang drüber reden.
Das ist so ein Thema Zeit für sich. Gar nicht. Da könnte man einen eigenen Podcast für aufsetzen, der sich nur mit dem Thema Tastaturen beschäftigt.
Ja.
Aber das ist ja auch wieder so ein Nischenthema, um Gottes Willen.
Boah, Nischen würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber es ist natürlich schon.
Ja. Aber darüber einen eigenen Podcast, ich glaube, da, boah, das, da kannst du jetzt nicht so viele Leute mit abholen, glaube ich. Gut. Es gibt Neuigkeiten zum neuen AirTag, also der AirTag der zweiten Generation, der im Frühjahr 2025 angeblich rauskommen soll. Und da hat Mark Gurman sich relativ konkret zu geäußert, wie das Ding aussehen soll. Im Endeffekt kann man sagen, es ist nur ein Refinement, wie man so schön neudeutsch sagt, weil vom Design soll sich halt nichts ändern. Es soll ein etwas besserer UWB-Chip reinkommen, Ultra-Wideband-Chip. Das Ganze soll dann etwas mehr Reichweite haben, besonders wenn es um das Thema Precision Finding geht, dass dann der AirTag schon früher seine Signale aussendet und man halt beim Precision Finding früher das Gerät detektieren kann oder den AirTag detektieren kann. Das soll etwas besser sein, dadurch, dass die Sendeleistung wahrscheinlich etwas erhöht wird und wie gesagt ein überarbeiteter UWB-Chip dort reinkommt. Ja, das nimmt natürlich mit, dass der Stromverbrauch ein wenig höher sein soll und man munkelt, dass da dementsprechend das Ding auch über Wireless Charging aufgeladen werden könnte. Das wäre für mich das Wichtigste.
Wo wollen Sie das noch hinstecken?
Keine Ahnung. Keine Ahnung. Irgendwas wird wahrscheinlich möglich sein. Ich meine, wenn die Batterie, also diese Lade oder diese Halterung für die CR2032 rauskommt, hat man ja auch Platz für die Ladeeinheit oder für die Ladestruktur.
Ich wollte gerade sagen, wenn Sie halt einen Custom-Akku da reinstecken,
genau,
eine kleine Ladespule rein, könnte sein, ja.
Und wenn man
2032 ist ja schon
groß.
Ja, wenn du um die Batterie drum halt diesen AirTag basteln musst, hast du halt jetzt nicht mehr so viel Platz für was anderes noch da drin, ja.
Das ist richtig. Und es ist ja auch nicht nachhaltig, da permanent Batterien reinzustopfen. Ich glaube, das ist Apple auch bewusst und deswegen gehe ich davon aus, dass die nächste Generation dann irgendwie mit MagSafe oder mit QI oder was auch immer aufgeladen werden kann, dass man dementsprechend ein bisschen nachhaltiger unterwegs ist. Und wenn man dann natürlich das Ding über Wireless laden kann, dann ist die Akkulaufzeit dann auch in Anführungsstrichen sekundär. Natürlich sollte es ein paar Wochen, ein paar Monate halten, aber ob das Ding jetzt 12 Monate hält, wie es jetzt angegeben ist von Apple, oder ob es dann nur 9 Monate hält, das ist dann relativ egal, weil dann kann man das ja mal schnell auf eine Ladestation legen und es ist ja dann recht zügig und schnell wieder aufgeladen. Ja, der nächste Punkt, verbesserte Datenschutzfunktionen. Das stellt sich Apple so vor, dass der Lautsprecher, der da verbaut ist, wesentlich schwerer deaktivierbar sein soll. Bedeutet, wir hatten ja dieses Stalking-Problem oder wir haben sie teilweise immer noch, dass einige Leute die Dinger oder die Lautsprecher deaktiviert haben, dass man die halt akustisch nicht mehr, dass sich die Dinger nicht mehr akustisch bemerkbar machen können. Und diese Funktionalität soll halt dazu dienen oder das Design, was sich innen drin befindet, dass man den Lautsprecher halt so verbaut, wenn man den Lautsprecher deaktivieren will, dass man quasi damit dann auch den AirTag zerstört, hardwaretechnisch. Das heißt, dann ist er gar nicht mehr funktionabel sozusagen. Das soll dann so vergossen sein, so verbunden sein mit der Platine, dass man ihn nicht mehr separat deaktivieren kann oder ausbauen kann oder was auch immer. Halte ich prinzipiell für eine gute Idee.
Ja, auf jeden Fall, weil wenn man überlegt, es gab ja wirklich in Anführungszeichen Händler auf eBay, die haben die in Bulk verkauft. Ja, das muss ich auch mal vorstellen. Also das, naja.
Ja, du kannst jede Technik missbrauchen.
Ja, klar. Ja. Und wir haben ja gerade, mittlerweile ist ja ein bisschen ruhiger geworden in der Berichterstattung zu diesem Cyberstalking und Missbrauch halt von AirTags und ähnlicher Technik, ja, von anderen Herstellern, Anbietern. Es ist ja wirklich ruhiger geworden. Und das ist ja, wie gesagt, nicht nur AirTags. Ja, das war halt auch mal wieder ein guter Aufhänger, ja, gute Überschriften, die sich haben schreiben lassen, da in Bezug auf Apple. Ja. Plus natürlich, ja, mein Gott, wie viele iPhones hast du draußen? Wie haben sich die AirTags verkauft? Ja. Wer kam als Erster auf die doofe Idee, die Dinge zu benutzen oder zweckentfremdet zu benutzen? Ja.
Ja.
Ja. Was willst du machen?
So ist es. So, kommen wir zu einem neuen Gerücht, wo ich gedacht habe, mit dem Gerücht müssen wir uns wahrscheinlich nicht mehr rumschlagen. Das Ding ist wahrscheinlich absolut zu den Akten gelegt worden. Nein, aber Mark Gurman, der hat es wieder aufgewärmt. Und diese Gerüchtesituation haben wir fast seit 15 Jahren am Kochen. Das ist wirklich eine gut durchgekochte Gerüchtesuppe. Und yippie-yay, das Gerücht um den Fernseher.
Yippie-ka-yay. Ja. Wahrscheinlich hier kommt ja wieder der Weihnachtsfilm demnächst. Ich bin auch gespannt. Ich habe noch nicht den Sendeplan angeguckt für Weihnachten.
So sieht's aus. Jedenfalls geht Mark Gurman davon aus, dass Apple dann eventuell einen Fernseher auf den Markt bringen wird.
Nee.
Ja, das glaube ich persönlich auch nicht.
Also bevor da ein Fernseher von Apple kommt, also was ich mir vorstellen kann, ist, dass halt von den Monitoren die Smart-Funktionen, oder sagen wir mal so, dass die Technik, die im Monitor steckt, besser ausgenutzt wird in Zukunft und da vielleicht noch ein bisschen was dazukommt, wie halt bei anderen Smart-Monitoren oder sogenannten.
Dass die eventuell eine Airplay-Konnektivität besitzen, dass man auf die Dinge drauf streamen kann, etc. pp.
Oder dass du, wie gesagt, da hier mal noch Netflix oder so ein Client oder sowas draufkriegst, ja, dass du keine zusätzliche Hardware mehr brauchst oder so. Das würde ich eher noch in diesem Bereich sehen, als jetzt wirklich einen dezidierten oder einen eigenen Fernseher. Was ich mir vorstellen kann, und ich denke, da kommen die Gerüchte auch her, dass Apple halt einmal an den nächsten Apple TVs arbeitet.
Das wäre Zeit.
Ich glaube,
das wäre
Zeit, dass da was
kommt. Ja.
Ich glaube immer noch, dass Apple einen Stick bringen könnte.
Das wäre sinnvoll.
Inwieweit das sinnvoll ist, ist die andere Frage, weil Apple TV ist auch nicht viel größer jetzt als so ein USB oder als ein HDMI-Stick. Mhm. Aber ich glaube, weil halt da auch die Nachfrage oder das Interesse einfach da ist, dass das, wie gesagt, so ein Apple TV oder so ein kleines, in Anführungszeichen, was die Ausstattung betrifft, Apple TV in Form von Stick, könnte ich mir noch eher vorstellen, dass sowas kommt. Aber ein Fernseher.
Das glaube ich auch nicht.
Apple im Fernsehgeschäft, und dann hast du da hier, was sind die 55, 80 Zoll oder vielleicht auch über 100 Zoll Fernseher von Apple?
Das ist dieser ganze TV-Markt, der ist so umkämpft. Das ist so ein Hexenkessel. Und es gibt so eine Riesenauswahl. Es gibt, ich glaube nicht, dass sich Apple in diesen Hexenkessel tummeln möchte. Das glaube ich nicht. Und dann müssen sie wirklich
vor allem
das ganze Thema irgendwie komplett neu überdenken und das komplett neu anfassen, dass es auch wirklich den Markt mit einer Innovation bereichern würde in irgendeiner Weise. Aber sehe ich nicht.
Also Innovation ist halt die Frage, weil was ich mir schon vorstellen könnte, ist, dass Apple nicht gerade begeistert ist von den Fernsehern, die halt Apple TV als App haben. Es gibt ja die Kooperation mit einigen Herstellern, wobei ich da selbst noch nichts gesehen habe, wie es läuft, aber ich glaube, Apple ist da nicht ganz so zufrieden, was halt diese TVs betrifft. Und dass sie daraufhin oder auf diesen Fernsehern halt nur eine App sind. Unter vielen, ja.
Ja.
Das ist halt die Problematik dann, wie läuft's? Ja, wie sieht's da mit eventuell Feature-Updates aus? Ist es überhaupt machbar? Beziehungsweise selbst wenn ich es updaten kann, wie zukunftssicher ist halt die verbaute Hardware?
Aber das könnten
ist ja auch
Sie
immer
ja
so ein Thema.
In dem Fall regeln, indem Sie komplett neue Richtlinien vorgeben. Das heißt,
ja,
so
aber
muss
dann
das aussehen.
Ja, vielleicht, aber das Problem ist doch wieder, wenn du denen sagst, ich will so oder ich will die Klasse an Prozessor drin haben, weil ich einfach die Leistung brauche. Und der Fernsehhersteller sagt, ja, du bist der Einzige, alle anderen, wir machen das aber so, beziehungsweise das kostet uns pro Gerät irgendwie, keine Ahnung, $1.12 mehr. Das sehen wir nicht ein. Ja, ich weiß nicht, inwieweit Apple da. Ich glaube, Apple ist da nicht in der Position, ja, wie bei einem iPhone, dass man da T&T beziehungsweise, nee, der Telekom oder nee, AT&T war das der erste in Amerika.
Ja, ja.
Wir waren, denen vorschreiben kann, ja, was geht und was nicht geht. Da sind sie im TV-Markt nicht in der Position. Und wie gesagt, das sind halt so Sachen, wo ich mir vorstellen kann, dass Apple da halt nicht sehr begeistert ist von dem, was halt draußen out of the box halt eventuell mit auch mit, wie gesagt, Fremdfabrikate und ihre App etc. dann läuft. Das kann ich mir schon vorstellen. Die könnten da definitiv selbst was machen, aber ich glaube, auch da sind sie besser aufgehoben im Apple TV. Gerade auch wieder das Thema, das Problem, was du ja auch wieder hast, du bist eine App von vielen, plus wenn das Fernseher aufgrund deiner Apple TV App im WLAN hängt, weißt du wieder nicht, was mit den ganzen Daten, die irgendwo anfallen auf dem Gerät, wieder passiert.
Das ist
richtig. Du hast ja auch wieder keinen Einfluss drauf. Auch was passiert mit deinen eigenen Daten in der App? Mhm. Was passiert damit am Fernseher? Greifen die im Hintergrund nicht doch das Nutzungsverhalten ab? Ja, und schalten dann eventuell noch Werbung im restlichen Fernseher dann entsprechend mit dem, was du in der Apple TV App gerade hattest mit deinem Kunden oder mit deinem Nutzer. Und das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, was Apple nicht gefällt. Und auch gerade die Berichterstattung. Und in vielen Tech-Blogs hast du ja nach wie vor immer so die Sache, wenn sie Smart-Fernseher testen, ja, wo sie drauf eingehen, welche Daten da hin und her geschickt werden, beziehungsweise wie dein Nutzenverhalten analysiert wird und welche Smart-Ads du dann auf den Fernseher geschickt kriegst. Mhm. Und wo sie dann auch empfehlen, ja, das Beste ist halt, nicht ans WLAN ranhängen, den Fernseher, und hol dir zum Beispiel einen Apple TV, ja, oder einen anderen Stick, ja, und häng den dran, ja, oder aber nutz ein eigenes Laufwerk, ja, und schick da die ganzen Inhalte auf deinen Fernseher drauf, ja. Das sind so Punkte, wo ich mir vorstellen kann, okay, Apple Fernseher, ja, aber gerade auch mit den Panels wieder und die ganzen SKUs und die Preisgestaltung, und dann stehst du da im Wettbewerb wieder mit Sony und Panasonic,
LG. Sony
und LG, ja, ja. Und mit den anderen Brands, die halt dann auch wieder in demselben Preissegment fischen wie du, weiß ich jetzt nicht, ob sie das machen wollten. Deswegen, ich denke, Apple TV ist so ein Ding und vielleicht, wie gesagt, ein Stick. Hm. Das könnte ich mir noch vorstellen. Ja.
Ja. Prinzipiell wäre es relativ simpel, so einen Fernseher zu machen. Sie könnten sich ein LG-Panel dazu kaufen, wie sie es ja bei den Displays auch machen.
Und dann steckst du ein Apple TV rein, ja klar.
Und knacken, ballern dann ihren Apple TV rein. Aber ob das letztendlich der Weg ist, das bezweifle ich. Und wenn man sich wenn man sich den Markt anschaut, das ist ein Haifischbecken oder ein Hexenkessel oder wie man es auch nennen mag. Und da, ich glaube, da würde Apple untergehen. Ich weiß es nicht. Und so schnell, wie sich auch die Apple TVs technisch verändern, naja gut, im Moment nicht, also die letzte Generation ist lange her, also. Aber prinzipiell hast du ja dann bei der nächsten Generation, das Display ist noch in Ordnung und du hast einen veralteten Apple TV dort drin stecken, es ist ja auch nicht toll.
Ja, oder du hättest eine Situation, stell dir vor, die würden jetzt die letzten Jahre schon Apple TVs bauen und du hättest jetzt dieselbe Problematik drin mit Apple Intelligence wie mit dem iPhone 15.
Zum Beispiel, ja. Also,
schade, aber dein Fernseher von 2020, ja, supportet nicht Apple Intelligence.
So ist es, ja.
Weil da haben wir nämlich nicht genug RAM reingebaut, ja.
Ja,
dass wir, und gerade der Fernseher wäre nicht günstig, ja. Also das, okay, iPhone ist auch nicht günstig.
Na gut, das hindert ja Apple-Fans nicht daran, sich so ein Ding zu kaufen. Also,
ja, das. Aber nee, das kannst du nicht machen.
Nein. Ich glaube es auch nicht. Er hat natürlich noch als Fußnote angemerkt, der Mark Gurman, Apple wird sich daran orientieren, wie gut und wie schlecht ihre Smart Displays Anklang finden. Ja, aber Smart Displays haben ja nicht unbedingt was mit einem Apple TV zu tun.
Ja. So, nee, gerade auch, wie gesagt, gerade in Bezug auf, wenn du mal guckst, auch wieder dieses Privacy und, wie gesagt, Privatsphäre und Sicherheit und wo gehen meine Daten hin, ist wirklich das Beste. Du stellst dir einfach ein Panel dahin, haust dir ein Apple TV dran und das war's. Das kannst du mit jedem Panel machen, was du Bock hast. Ja?
So habe ich
auch
das
gemacht. Welcher Größe, wie auch immer. Ja. Und vor allem, das muss ja auch kein super fancy, smart irgendwas gedönt sein, sondern es muss ja im Prinzip nur ein gutes Panel sein mit einem vernünftigen HDMI-Eingang. Da haust du da ein Ding dran. Der braucht ja, theoretisch braucht er nicht mal WLAN, weil das machst du ja alles über die Box. Ja.
Ich habe das so gemacht. Ich habe ein Apple TV und einen Satellitenreceiver und ein Panel, was halt nichts kann. Das war's.
Ja.
Das ist die sicherste Lösung und die günstigste Lösung letztendlich. Naja, gut, das Panel ist jetzt nicht so ganz so klein, aber gut, okay.
Wobei, wenn du mal guckst hier, du kriegst ja heute gute Panels, je nachdem, okay, klar, nicht jetzt in der über 100 Zoll Größe, ja, aber du kriegst ja gute Panels in den üblichen Größen schon zu guten Preisen. Und wenn du sagst, ich brauche keine super duper Ausstattung in dem Ding drin, weil ich benutze ja eh meine eigene Apple TV oder mein eigenes Apple TV und der Rest, was da drin ist, ist wurscht. Ja, da brauch ja auch jetzt nicht irgendwie super Rechenleistung oder zig eingebaute Funktionen, ja, weil das mache ich über die Box. Da kriegst du schon vernünftige Panels zu sehr vernünftigen Preisen.
So ist es, genau. So ist das. Naja, gut, ich teile. Eine
Spielekonsole kriegst du auch noch dran, wenn es sein muss. Ja,
wie gesagt, ich teile die Thesen von Mark Gurman so nicht. Ich glaube nicht, dass Apple sich in diesen Markt hineinstürzen möchte. Aber okay, wir lassen uns überraschen.
Das sowieso, das müssen wir sowieso jedes Mal, oder sagen wir jedes Mal, weil wir haben weder Insight, ja, noch wenn wir sie hätten dürften, wohl, wenn wir sie hätten, dürften wir gar nicht diesen Podcast machen.
Ja, ich meine, Mark Gurman hat ja auch sehr viel Insights und haut ja, okay, die Newsletter, Newslettern raus, aber das ist nochmal eine ganz andere Geschichte.
Ich hatte jetzt eigentlich gedacht, wenn du Insight hättest, so als Insider, also quasi als Apple-Angestellter, dann dürftest du ja gar keinen Podcast machen.
Das ist richtig. Gut, wir schauen mal.
Das sowieso.
Okay, also die nächsten Gerüchte, die jetzt etwas konkretisiert worden sind und die sind wirklich relativ detailliert auf den Punkt gebracht worden und diesmal stammen sie nicht von Mark Gurman, sondern von einem Kollegen. Ich habe es leider versäumt, mir den Namen hier reinzuschreiben, aber es geht um das iPhone 17 Air, das ja das iPhone Plus beerben soll. Also nächstes Jahr soll wahrscheinlich das iPhone Plus rausfallen und dafür soll es ein iPhone Air geben. Und das dünnste Smartphone, was Apple ja bisher produziert hat, war das iPhone der sechsten Generation. Das war nämlich genau 6,9 mm dünn. Und nach dem Smartphone gab es kein dünneres iPhone mehr von Apple. Das war maßgeblich de facto das dünnste. Selbst das Plus-Gerät, selbst das 6 Plus war noch dicker. Also das.
Ja, aber wir messen doch die Dicke beziehungsweise die Dünne von dem Gerät ohne den Kamerabump, ne?
Richtig, genau.
Gut, ja. Okay.
Das ist leider so. Das machen aber die Kollegen genauso.
Ja, das ist branchenüblich. Ja. Die ganze Industrie macht das so, ja.
Genau. Und Apple arbeitet halt daran, das iPhone 17 Air dünner zu bekommen als das iPhone 6 und es soll nämlich 6,0 mm dünn werden. Nicht so dünn wie das iPad Pro, weil das ist nur 5,1 mm dünn, aber immerhin wäre es dann das dünnste iPhone, was Apple dann am Start hat oder bis dato wäre es dann das dünnste iPhone mit 6,0 mm. Ich bin gespannt, ob das auch so kommen wird.
Und welches soll das beerben?
Das Plus-Gerät. Das Plus, okay. Weil das Plus hat ja dann auch das Mini beerbt. Das Mini ist ja auch rausgeflogen, dafür kam ja dann das Plus. Und das soll dann rausfliegen und da soll das iPhone 17 Air kommen, soll 6,6 cm Display-Diagonale haben. Das deckt sich auch mit den Gerüchten aus den letzten Monaten heraus und es soll nur ein A19 bekommen, kein Pro-SoC, ist ja auch vollkommen okay. Und es soll, wie gesagt, dann alle diejenigen ansprechen, die ein kleines oder ein dünnes Gerät haben wollen. Und
klein?
Naja, dünn. Klein ist es nicht. Dünn ist es auf jeden Fall. Mit 6 mm ist es ja dünn. Ja.
Das ja, aber wie gesagt, kleine.
Ja. Also dieser Platz, wo das Mini und wo das Plus sich befindet, das ist ja so ein variabler Platz. Ich glaube, das ist so die Spielwiese bei Apple, so nach dem Motto, naja, da probieren wir mal was aus und stecken da mal was hin. Ob es dann Traktion im Markt findet, das werden wir dann sehen. Angeblich soll sich das Plus ja auch nicht so gut verkaufen. Es soll ja auch so ein Ladenhüter sein, in Anführungsstrichen. Ja, okay. Ich bin Plus-Nutzer und bin damit relativ zufrieden. Ja. So ist es. Gut, und dann gibt es einen Bug in macOS, besser gesagt in der aktuellsten Betriebssystemversion, nämlich in Sequoia. Da gibt es nämlich Probleme, wenn man ältere Betriebssysteme virtualisieren will, zumindest im Zusammenspiel mit M4 Max. Man geht bisher davon aus, dass es ein Software-Bug ist und dass das dann irgendwann behoben wird. Wenn im Dezember Sequoia 15.2 kommt, dann soll angeblich dieser Fehler behoben werden. Das hoffen wir mal, weil das hat mir in der Universität sehr viel Nerven gekostet, weil es gibt einige Mitarbeiter, die brauchen Virtualisierung von älteren macOS-Versionen ganz dringend. Gerade die Mitarbeiter, die im Anwender-Support sitzen, die haben halt ältere macOS-Versionen in der Virtualisierung. Und da sind wir bisher davon ausgegangen, dass wir irgendwie was falsch machen. Nein, das Betriebssystem ist nicht in der Lage dazu, in Kombination mit sondern mit M4 Max, wie gesagt, ältere Betriebssysteme zu virtualisieren. Es geht halt nur Ventura oder halt neuere Versionen, aber nichts unter Ventura. Wenn man halt alles virtualisieren will, besser gesagt alles ab Monterey, dann muss man halt ein M1, ein M2 oder ein M3 haben. Dann kann man halt ab Monterey bis halt Sequoia aufhört oder bis zum heutigen Betriebssystem virtualisieren. Ich hoffe mal, dass sie das in den Griff bekommen, weil sonst haben wir da Probleme. Sonst müssen da wirklich einige Mitarbeiter auf älteren Rechnern hängen bleiben. Das wäre jetzt nicht so schön.
Okay.
Ja. Man unterschätzt, wie wichtig es ist, mehrere Betriebssysteme parallel zu betreiben in einer virtuellen Maschine. Das ist teilweise für Support-Mitarbeiter essentiell. Auch für Entwickler ist es sehr, sehr wichtig, das zu benutzen. Mhm. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Das unterschätzen die Endanwender. Gut. Kommen wir zu einem Bastelprojekt, was ich verfolgt habe. Dort hat ein Bastler einen alten iMac G4 genommen.
Ja, genau.
Der hat ja leider eine sehr kurze Präsenz im Portfolio bei Apple gehabt. Das Ding gab es ja nur von 2002 bis 2004. Der berühmte Lampen-Mac, und den gab es von 15 bis 20 Zoll. Dazwischen gab es dann noch eine 17 Zoll Version. Und die 20 Zoll Version, die war relativ selten, sage ich jetzt mal, weil die hatte auch Probleme mit dem Gasfederarm, weil sich dann herausgestellt hat, dass dieser Gasfederarm zu schwach ist für das 20 Zoll System. Da gab es auch Reparaturprogramme von Apple, und da wurden dann auch teilweise die Gasfederarme ausgetauscht. Also ich erinnere mich da an einige Dinge, die recht unschön waren, dass die Federarme dann halt nachgelassen haben und die Monitore immer runtergehangen haben und darunter hingen. Das war alles sehr, sehr unschön. Also das war das erste große Reparaturprogramm, was ich mitbekommen habe. Naja, sei es drum. Es hat ein Bastler ein 20 Zoll G4 genommen und hat in das System einen Mac Mini G4 reingebastelt. Und es hat ja nicht nur so trivial gemacht, so nach dem Motto, naja, wir nehmen mal alle Innereien aus dem Standfuß raus und schieben einfach mal das Gehäuse rein, würde von der Größe sogar funktionieren. Also man bekäme sogar einen kompletten Mac Mini inklusive Gehäuse in einen ausgeräumten Lampenschirm hinein. Nein, er hat das auf Platinenebene gemacht, er hat das halt wirklich sehr sauber gemacht, es sieht vernünftig aus. Und er musste sogar noch eine Zusatzplatine reinbauen, um auch das Display zu konnektieren. Gibt es ja in verschiedenen Ausstattungsmöglichkeiten. Es gibt ja sogar Platinen, wo man alte iMacs G5K zum Beispiel als Display umbauen kann. Also dass man quasi eine HDMI-Konnektivität hat. Sowas gibt es ja auch am Markt zu kaufen. Und sowas ähnliches wird das auch sein, dass er dementsprechend den Mac Mini mit dem Display verbinden kann. Schönes Projekt, sieht gut aus. Ob ich allerdings dafür einen Mac Mini opfern würde, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte.
Hat er mit dem Originalmonitor oder?
Mit dem Originalmonitor, ja.
Ah, okay, weil ich hatte nämlich mal einen gesehen, der hat den Monitor ausgetauscht gegen einen aktuellen höher auflösenden.
Das war ein anderes Projekt, ja, genau.
Genau, das war ein anderes, weil der hat nämlich auch eine M4 noch verbaut. Ja. Allerdings, wenn ich es richtig gesehen habe, hat er den kompletten M4 in den Fußraum.
Das hat er auch gemacht. Ich habe gesagt, man könnte sogar den ganzen Mac Mini dort reinschieben, aber er hat es auf Platinenebene gemacht, er hat das alles rausgebastelt und hat auch den Mac Mini quasi zerlegt und hat den dann da irgendwie reingebaut. Ja. Gut, schöne Idee. Wäre jetzt
nach wie vor eine der schönsten iMacs, den Apple jemals gebaut hat.
Ja, da kann man drüber diskutieren. Das Problem ist halt, dass das Kunststoff von dem Standfuß, das ist nicht so UV-beständig oder lichtbeständig. Also da muss man aufpassen, dass man da schöne Exemplare erwischt, die noch gut erhalten sind, weil das vergilbt sehr, sehr schnell. Also ich habe ja einige in meiner Sammlung und da sind nur ganz wenige von sehr gut erhalten. Ja, ist leider so. Apple war nicht immer so zielsicher in der Materialwahl. Diese Probleme hatten sie schon damals. Gut, kommen wir zu einem Bastelprojekt, was ich selbst durchgeführt habe, gezwungenermaßen. Ich habe die Aufgabe, im beruflichen Kontext HDMI-Kabel oder besser gesagt, das zu testen, was aus einem HDMI-Kabel herauskommt und muss darüber Protokoll führen. Das heißt, ich muss nicht nur das durchmessen, sondern ich muss auch testen, was bildtechnisch daraus kommt. Da gibt es natürlich Möglichkeiten, dass man jetzt einfach ein Display nimmt und dort mit hinnimmt, so ein kleines portables Display. Aber wozu das alles doppelt durch die Gegend schleppen, MacBook und noch ein Display? Ich habe geguckt, ob es da Möglichkeiten gibt, über eine Capture-Card einfach das Signal in das MacBook hineinzubekommen. Und da gibt es sogar eine Lösung. Also Capture-Karten gibt es wie Sand am Meer. Es gibt da sehr, sehr teure Lösungen. Je nachdem, was man machen möchte, wenn man jetzt zum Beispiel Spiele capturen möchte, dann sollte man wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen. Da gibt es von Elgato Lösungen etc. Aber ich habe da eine relativ günstige Lösung gefunden. Da gibt es nämlich erstmal eine App dazu, oder eine App, die man dazu braucht. Die nennt sich HDMI-Monitor-Anwendung. Die ist in der Grundversion erst einmal kostenlos. Und ich habe eine Capture-Karte gefunden, oder ein Capture-Kabel, ist ja keine Karte, was derzeit 16,14 € kostet. Und das funktioniert einwandfrei. Also diese Kombination HDMI-Anwendung und diese Capture-Card von der Marke Görmock oder Kürmock, wie auch immer. Wir verlinken das in den Shownotes. Gibt es bei Amazon derzeit im Sale sozusagen gerade. Kostet nur 16,14 €, habe ich gerade erwähnt. Und die Anwendung HDMI oder die nennt sich HDMI-Anwendung, das in Kombination macht aus einem normalen MacBook ein Display mit HDMI-Anschluss sozusagen. Funktioniert einwandfrei. Hab's mit einer Spielekonsole ausprobiert, funktioniert auch. War jetzt zwar nicht meine Anwendung, aber trotzdem hat's damit auch funktioniert. Es gibt bestimmt einige Leute, die das gebrauchen können. Hoffe ich mal.
Mhm. Ja.
Sind ja auch Ressourcen, die man eigentlich auch nutzen kann, ne? Wenn man sowieso das Display dabei hat. Gut, dann sind wir eigentlich mit unserem Hauptthemenlauf durch. Das ging ja heute sehr, sehr, sehr schnell, würde ich sagen.
Ja. Wir sind ja hier auch mitten in der Woche.
Mitten in der Woche.
Richtig. Und zu vorgerückter Stunde.
Genau. Ist relativ. Daher
passt schon.
Das ist relativ. Passt schon, ja. Obwohl wir haben zum Schluss noch ein Gewinnspiel.
Ah, stimmt, ja. Ich hätte es fast vergessen. Wir haben extra vor der Aufnahme drüber gesprochen.
Ich nicht.
Ich hätte es jetzt vergessen.
Nein, wir haben noch ein Gewinnspiel. Normalerweise läuft ja das Gewinnspiel der letzten Wochen noch ein wenig weiter, aber aufgrund dessen, dass die Gewinnspielsponsoren sozusagen Schlange stehen, müssen wir das jetzt ein bisschen verkürzen, das letzte Gewinnspiel. Und deswegen fangen wir diese Woche oder zu einem ungewöhnlichen Zeitpunkt ein neues Gewinnspiel an. Und das andere lösen wir somit ein wenig früher auf. Ja, ist jetzt nicht so schön, aber keine Sorge, wir haben noch genügend Gewinnspielmöglichkeiten dieses Jahr. Also von daher keine Panik. So, und deswegen hat uns auch die Firma Satechi angeschrieben und hat gesagt, ja, wir möchten auch gerne bei den Gewinnspielwochen teilnehmen. Und sie haben uns was über den virtuellen Zaun geworfen. Und das ist ein sehr, sehr interessantes, eine sehr, sehr interessantes Set, was auch sehr, sehr gut hineinpasst, denke ich. Das kann ein Hörer oder eine Hörerin gewinnen. Ich muss gerade mal runterscrollen. Da ist es doch. Wir verlosen nämlich einmal das Satechi Magnet Wallet. Habe ich selbst im Einsatz. Ein sehr, sehr interessantes und praktisches Produkt. Haben wir auch schon ausgiebig vorgestellt. Einmal ein Satechi Thunderbolt 4 Pro Kabel. Und einmal die Satechi Dual USB-C Docking Station. Habe ich auch getestet, habe ich auch im Einsatz. Ein sehr schönes Produkt. Teilnahme ist wie immer ganz einfach. Eine E-Mail an gewinnspielwochen@geek-café.de. Ja. Somit haben wir das auch noch untergebracht. Gut. Dann haben wir das doch für diese Woche. Jo. Oder hast du noch irgendwas?
Nö.
Gut. Tja, dann machen wir das heute kurz und schmerzlos und wir sind unter einer Stunde. Meine Güte, das haben wir auch lange nicht geschafft.
Ja, können wir mal machen.
Ja, besser eine kurze Folge als gar keine Folge.
Zum Beispiel.
Genau. Das hätte der Herr Lindner jetzt gesagt. Okay, wenn wir jetzt das Fass noch aufmachen, dann schaffen wir wirklich die Stundenmarke nicht, dann übertreffen wir oder übersteigen wir unsere Stundenmarke. Also lassen wir das Thema außen vor und machen das Ding für heute dicht. Also, bis dann. Tschüss.
Bis dann. Ciao.